schöne Zeit und verweise euch auch auf unsere Homepage www.radio-frei.de. Da könnt ihr dann ab nächster Woche auch die kompletten Geschichten nachhören. Ich sag tschüss, macht's gut, viel Spaß noch im Programm von Radio Frei.
Freistunde, die Kinder- und Jugendzeit auf Radio Frei.
Radio Frei.
Dass es radiofrei ist, habt ihr gerade gehört. Es ist aber nicht nur einfach radiofrei, es ist unterdessen. Unterdessen an diesem 15. April des Jahres 2026. An diesem 15. April begrüßt euch hier im Studio ganz herzlich Reino. Willkommen! Und womit haben wir diese Sendung, die in den nächsten 2 Stunden läuft und euch hoffentlich erfreut, befüllt? Wir haben sie befüllt mit einer Mittwochsrubrik, auf die schon keiner mehr so richtig verzichten kann. Es hat noch keinen Suchtcharakter, aber es hat Interessecharakter. Switch vom Frosch zum Vogel heißt die Rubrik. Und mit ihr beginnen wir diese Sendung, was die Wortbeiträge anlangt. Dann gibt es, wie auch fast immer mittwochs inzwischen, auch noch keinen Suchtcharakter, hoffentlich Interessecharakter, die Wissenschaftsecke. Heute zum Thema Fortpflanzung ohne Sex. Dann gibt's in Vorbereitung auf eine Veranstaltung, die sich mit dem Thema Medien- und Klimakrise beschäftigt, ein Interview mit einer Dame, mit einer Frau, die sich mit diesem Thema beschäftigt und bei dieser Veranstaltung dabei ist. Und mit ihr wollen wir auf diese Veranstaltung aufmerksam machen und dafür Interesse wecken. Natürlich gibt es Musik und es gibt auch noch einige kurze Wortbeiträge zum Thema 15. April und die Musik beginnt wie so oft an dieser Stelle mit einem Schlagzeug. das war gewissermaßen zum Aufwecken das Schlagzeug für diejenigen, die sich noch im Bett räkeln können und so langsam aufwachen wollen und die das hier vielleicht als Wecker benutzen. Aber es gibt natürlich auch noch eine Begrüßung. Es gibt eine Begrüßung, die ist sehr viel kuscheliger und da könnt ihr euch in diese Sendung reinkuscheln. Sie stammt von Lionel Richie und am Anfang dieser Sendung heißt sie natürlich Hello.
I sometimes see you pass outside my door. Hello, is it me you're looking for? I can see it in your eyes. I can see it in your smile. You're all I've ever wanted, and my arms are open wide. Cause you know just what to say, and you know just what to do, and I want to tell you so much. I love you. The sunlight in your hair, and tell you time and time again how much I care. Sometimes I feel my heart will overflow. Hello, I've just got to let you know, cause I wonder are, and I wonder what you do. Are you somewhere feeling lonely, or is someone loving you? Tell me how to win your heart, for I haven't got a clue. But let me start by saying I love you.
Lionel Richie war das. Und dieser 15. April, damit fange ich jetzt ausnahmsweise mal an. Normalerweise mache ich das immer am Schluss, aber ausnahmsweise fange ich heute mal an. Es ist ein internationaler Tag, dieser 15. April. Und dieser internationale Tag wird begangen seit 2019, also jetzt zum 7. Mal oder zum 8. Mal. und ist ausgerufen worden von der UNESCO. Und dieser Tag heißt Internationaler Tag der Kunst. Nun werden manche sagen, also Kunst ist was, das kommt bei mir zu allerletzt. In dieser Welt, ich habe ganz andere Sorgen, als nun gerade mich um Kunst kümmern zu müssen oder zu wollen. Trotzdem, Kunst ist notwendig für diese Gesellschaft und für diese Welt, weil sie immer ein Indikator auch ist für Entwicklungen, die man vielleicht im Alltag erst Jahre später feststellen kann. Und warum erzähle ich das alles? Nun, weil ich sagen will, unterschätzt Kunst nicht. Und auch wenn sie euch vielleicht nicht so interessiert, Kunst ist wichtig. Warum dieser 15.04. nun Tag der Kunst ist, weiß ich nicht. So weit habe ich gar nicht recherchiert. Aber an diesem 15.04. wird etwas anderes begangen, was möglicherweise mit diesem Internationalen Tag der Kunst zu tun hat, vielleicht aber auch gar nicht. In Paris nämlich im Jahre 1874 hatte ein damals schon ziemlich bekannter Fotograf, der den Künstlernamen Nadar trug. Und Nadar hieß eigentlich Gaspard Félix Tournachon, ein französischer Fotograf, der 1854, also 20 Jahre vorher schon, ein Fotostudio eröffnet hatte und ein Atelier für fotografische Porträts damit betrieben hat, dass er nach ganz neuen Prinzipien ausgestattet hatte. Anders nämlich als andere Auftragsfotografen ließ er Accessoires und gemalten Hintergrund wegfallen und verzichtete auf die Retusche. Seine Porträts inszenierten die Modelle nur mittels Beleuchtung, mittels Silhouette und Konzentration auf Blick und Hände. Ziel war ihm eine gleichsam psychologische Erfassung der Person. Und damit mit diesem Satz, dass er etwas psychologisch erfassen wollte, komme ich zum eigentlichen 15. April 1874. Damals wurde nämlich eine Ausstellung eröffnet, die er für seine vielen Künstlerfreunde eröffnet hatte und überhaupt erst auf die Idee kam, nämlich er wollte sie unterstützen und organisierte deswegen in seinem Atelier, in seinem Fotoatelier, die erste Ausstellung von Malerei, in der unter anderem impressionistische Gemälde ausgestellt wurden, zum Beispiel Gemälde von Claude Monet, Edgar Degas, Camille Pissarro und Paul Cézanne. Und darunter befand sich auch ein Bild, Claude Monets Bild, das mit dem Titel trug Impression Soleil Levant, das heißt übersetzt Impression vom Sonnenaufgang. Und dieses Bild wurde in einem davon inspirierten Artikel genannt L'Exposition des Impressionistes, nämlich die Ausstellung der Impressionisten. Und damit war der Begriff Impressionismus für diese Kunstrichtung geboren. Und deswegen passt der 15.04.1874 ganz gut zum Internationalen Tag der Kunst im Jahre 2026. Und natürlich habe ich auch einen Song rausgesucht, der irgendwie mit Impressionen zu tun hat. So richtig das Richtige ist mir dazu nicht eingefallen oder aufgefallen. Trotzdem habe ich einen rausgesucht, der so ein bisschen eine Assoziation daran hat, und er trägt den Titel Impressions of You. There's a glass on the edge of the table. There's a mask in the eye of my mind. Big shadows moving down over the carpet. Clouds seem to pass in through the blinds. I went riding down to the shore. Seagulls gliding over the sea. So see if I leave. Yeah.
the seashells, I keep a watch, slides off my hand, old folded letter with pictures of sailboats, ones that you drew in Baltimore pen. I go riding down to the shore, seagulls gliding over the sea.
Just sit by me.
The Virgins waren das Impressions of You. Und wir machen noch einen Geburtstag und mit diesem Geburtstag feiern wir sogar einen oder kann der Jubilar einen feiern, den man normalerweise als Mensch nicht erlebt. Dieser Jubilar wurde nämlich geboren im Jahre 1888. Er wird heute also 138 Jahre alt. Und was kann anders als so alt werden als eine juristische Person? Eine juristische Person ist in diesem Fall ein Verein. Am 15.04. gründeten nämlich ein paar Freunde um den damals 17-jährigen Paul Jestram zusammen mit dessen Brüdern Max, Fritz und Walter im Berliner Vorort Tempelhof den Fußballverein BFC Germania 1888. Da dieser Verein heute noch besteht, ist er mithin nicht nur der älteste existierende Fußballverein Deutschlands, sondern er kann auch eben heute seinen 138. Geburtstag feiern. Ich weiß nicht, ob die das tun da in Berlin. Ich wünsche es Ihnen, dass Sie gelassen und stolz auf dieses Datum feiern können. Fußball war zu der Zeit in Deutschland wenig verbreitet und nicht beliebt. Weil nicht verbreitet, nicht beliebt. Die ersten Fußballspiele waren in Berlin nämlich im Winter 1881-82, also noch mal ein paar Jahre vorher, durch anwesende Briten ausgetragen worden, das angebliche Geburtsland des Fußballs, nicht nur in Europa. Und weil dieser Sport nicht praktiziert wurde, gab es natürlich auch keine Sportplätze und schon gar keine Fußballplätze. Und deswegen nutzte der BFC Germania 1888 zunächst das Tempelhofer Feld. Eine Fläche, die dann später eine ganz andere Bedeutung bekam. Es wurde dort nämlich der Flughafen Tempelhof gebaut. Und kurz nach der Gründung des Vereins traten die Spieler dem ersten Fußballverband Deutschlands bei, dem Bund Deutscher Fußballspieler, BDF. Sie traten dem nicht nur bei, sondern dieser Verband hat im Jahre 1891 auch seine ersten Meisterschaften durchgeführt, die im Pokalmodus ausgetragen wurden, dessen Teilnehmerfeld aber nur auf Berliner Mannschaften beschränkt war. Da aber der BDF, der Bund Deutscher Fußballspieler, wie es richtig heißt, zu dieser Zeit der einzige deutsche Fußballverband war, kann die Meisterschaft als erste, allerdings inoffizielle deutsche Meisterschaft angesehen werden. Und der Gewinner war der BFC Germania 1888. Daran lohnt es sich doch jedenfalls auch zu erinnern. Und auch dazu gibt's einen Song von Amy MacDonald.
She took pretend. just don't care in the end. Who is she to pretend that she's one of them?
Amy MacDonald, Footballer's Wife, hieß dieser Titel. Und glücklicherweise müssen wir auf diese Verbindung der Frau des Fußballspielers ja nun glücklicherweise heute keinen Bezug mehr nehmen. Wir müssen auch nicht mehr von Frau Doktor oder Frau Professor reden, wenn man die Frau eines Doktors oder Professors anspricht, die im Zweifel ja mittlerweile selber einen Doktor- oder Professorentitel hat. Glücklicherweise ist das ja nun wirklich keine Ausnahme mehr. Und deswegen gibt es ja nun inzwischen auch eigenen Frauenfußball und unsere Nationalmannschaft ist da ja erfreulich erfolgreich. Das kann man nicht anders sagen. Gestern erst haben sie wieder schön gespielt. Jedenfalls den Teil des Spiels, den ich gesehen habe. Ich konnte es leider nicht ganz sehen. Wir kommen zu einer Rubrik, die euch allen bekannt ist, die immer wieder interessante Aspekte auf das menschliche Miteinander wirft. Und die heißt Switch vom Frosch zum Vogel. Und die Kollegin Marie, vielen Dank mit ihren Gästen für diese Beiträge, die immer wieder teilweise witzig, teilweise ärgerlich, aber immer lehrreich sind. Vielen Dank also. Und heute gibt's eine Folge, die beschäftigt sich mit einem Thema, aus dem heraus Kriege geboren worden sind, aus dem heraus Bürgerkriege entstanden sind und Streitigkeiten zwischen Familien und zwischen Einzelpersonen. Der Titel heißt nämlich einfach Richtig und Falsch. Und was richtig und was falsch ist, das ist manchmal gar nicht so einfach zu beurteilen. Wir hören uns das mal an.
Wie fühle ich mich? Was brauche ich?
Alle Gefühle sind da.
Das ist passiert, so geht's mir damit.
Wenn jemand vor mir steht und mich anbrüllt.
Weiß ich nicht, ich frage.
Breche ich jetzt zusammen?
Sowas.
Und weine.
Es wird verursacht dadurch, dass ein Bedürfnis bei dir erfüllt oder nicht erfüllt ist.
Und jetzt gucken wir einfach, wie wir die Kuh vom Eis kriegen.
Okay.
Switch. Vom Frosch zum Vogel. Eine Woche ist vorbei und ich freue mich, dass Miriam und Lukas wieder hier sind. Hallo.
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 Während Miriam Hallo gesagt hat, zeichnet sie mir noch ein kleines Symbol in die Luft, und zwar ein @-Zeichen. Denn der Hinweis, das stimmt, den können wir immer mal wieder bringen, dass wir eine E-Mail-Adresse haben, an die ihr, liebe ZuhörerInnen, eine Mail schreiben könnt. Wenn ihr ein Beispiel für uns habt, eine Situation, ein Konflikt, ein Problem, ein Thema, switch@radio-frei.de. Denn Woche für Woche treffen wir uns hier und besprechen ein solches und gucken, wie es mit gewaltfreier Kommunikation im besten Fall geschmeidiger vonstatten gehen könnte. Mhm. Und heute sprechen wir über was, was uns in den letzten Folgen wieder mal öfter aufgefallen ist, und zwar die Frage von falsch und richtig. Etwas falsch zu machen oder etwas richtig zu machen. Das ist eine Kategorisierung, die ihr nicht so förderlich findet, habe ich das Gefühl, oder?
Also der Eindruck täuscht nicht.
Gut übersetzt, hallo.
In der Tat geht Rosenberg oder ging Rosenberg davon aus.
Der Begründer der GfK.
Der sich das Konzept überlegt hat, genau. Ging davon aus, dass es in dem Sinne kein richtig oder falsch gibt.
Ja, und dieses richtig-falsch-Denken führt halt so gut wie nie zu Verbindung, sondern eher zu Trennung. Also wenn es etwas klar gibt, wie man es richtig macht und wie man es falsch macht, dann führt das klar zu Trennung, weil mach es so, sonst ist es falsch. Diese Worte richtig-falsch, die packt, das wird halt direkt in Schubladen gepackt. Und wenn man Dinge findet, zum Beispiel wenn man aus unterschiedlichen Kulturen kommt, dann ist in der einen Kultur das eine richtig, in Anführungsstrichen, in der anderen Kultur ist das andere richtig. Bei den einen wird kein Schweinefleisch gegessen, bei den anderen wird kein Rindfleisch gegessen. Was ist richtig, was ist falsch? Also das haben wir Menschen uns ja mehr oder weniger selbst ausgedacht.
Genau, also da ist dieser moralische und gesellschaftliche Kontext immer noch wichtig. Das ist wie mit Essen, Schmatzen, Rülpsen. In manchen Kulturen ist das überhaupt nicht gern gesehen, in anderen gehört es einfach zur Höflichkeit dazu. Das ist genauso.
Ne? Und es geht mit allem.
Mit wie
ja,
magst
doch,
du?
Ja.
Also ja.
Ich habe gerade überlegt, aber natürlich alle solche Entscheidungen, wie du schon sagst, moralische, alle anderen sind ja gesellschaftlich gemacht.
Mhm, genau. So, ja. Und die Frage ist, was meint denn richtig oder falsch? Also wenn ich einen Stift in Anführungszeichen falsch rumhalte. Ja, also ich kann mir am Ende sagen, Mist, jetzt habe ich den falsch rumgehalten. Ja, was habe ich davon, wenn ich mir sage, ich habe den falsch rumgehalten? Oder wenn ich meinem Kind mein, so oder wen auch immer sagt, das ist falsch rum.
Ja, damit das Kind das beim nächsten Mal richtig
rumhält. Dann könnte es möglicherweise sein, dass das Kind sagt, ja, okay, erkenne ich, ich drehe es um. Oder es könnte sagen, ah, Mist, ich bin schon wieder unfähig, habe schon wieder nicht hingekriegt, habe schon wieder was falsch gemacht, ist ja klar, ich genüge einfach nicht. Ich werde das nie lernen. Also jetzt haben wir hier den Stift, ne?
Ja, und das, genau.
Genau, und das führt nicht dazu, dass ich eine Idee habe, wie könnte es denn anders sein? Und häufig ist es ja nicht richtig oder falsch. Also ich erlebe das zu Hause im privaten Kontext. Wir haben ein gemeinsames Kind, mein Mann und ich. Und ich denke mir immer wieder, mach das bitte anders. Und gleichzeitig ist es völlig okay, so wie er das macht. Es ist halt nur ein anderer Weg. So, selbst wenn ich manchmal innerlich denke...
Bei dem Mann so, jetzt oder beim Kind?
Bei dem Umgang mit dem Kind in bestimmten Situationen zum Beispiel. Ja.
Ja.
Passiert ganz oft, da bin ich so reingewachsen, dass meine Familie mir mitgegeben hat, dass man da immer korrigieren muss. So. Klugscheißer sind wir groß in der Familie. Mhm. Und da eben anzuerkennen, dass auch Mini-Kleinigkeiten, worüber man sich null Gedanken machen müsste, ne, dass es okay ist, wenn Dinge anders laufen, als so, wie es für mich perfekt wäre oder am besten wäre. Lukas hat so ein schönes Beispiel, oder? Spülmaschine. Ja.
Ja, mir ist auch gerade links und rechter Hand noch eingefallen, aber das mit der Spülmaschine geht auch, wenn man sagt, du hältst den Stift in Anführungsstrichen in der falschen Hand. Man kann auch einfach nur sagen, du hältst den Stift in der linken Hand oder nimm den Stift in die andere Hand, wenn es überhaupt eine richtig und falsche Hand gibt.
Wenn das überhaupt erforderlich ist.
Genau. Also Spülmaschine, genau. Ich war am Wochenende in einer Unterkunft mit verschiedenen Menschen und die eine Frau hat mir gesagt, räum den Geschirrspüler bitte anders ein. Oder sie hätte auch sagen können, du räumst den Geschirrspüler falsch ein. Ja, es ging darum, den Besteckkasten, der war ganz oben, also so ein Geschirrspüler mit drei verschiedenen...
Ja, geilo!
Mit drei verschiedenen...
Schüben.
Etagen.
Ja, ja, danke. Und ganz oben in der Etage ist das Besteck drin und ich habe das halt einfach reingemacht. Löffel, Gabel, Messer.
Durcheinander wahrscheinlich, ne?
Klar.
In die eine Richtung, in die andere Richtung.
Nee, nicht achso, in die eine,
aber alle, nicht alle Messer nebeneinander und
ja,
so,
und sondern... Ja, und sie meinte, du die Messer nebeneinander, alle Messer, alle Gabeln, alle kleinen Löffel, alle großen Löffel. Ich sage, wieso? Und sie hat halt gesagt, dann ist es einfacher beim Ausräumen. Und mit dieser Begründung war das sinnvoll für mich. Sie hat jetzt nicht gesagt, du machst das falsch, aber hätte sie theoretisch machen können, sagen können.
Ja.
Ja, die ist auch geschult in gewaltfreie Kommunikation.
Ah. Ich dachte, in Geschirrspülmaschine einräumen.
Ja, also sie hätte sagen können, du räumst es falsch ein. Dann
hätte ich gesagt, hä, ja, aber was ist denn jetzt, was ist denn richtig für dich jetzt? Kannst du das mal lassen? Warum? Dann mach's doch selber.
Genau, dann könnte man, halt so reagieren oder über richtig und falsch diskutieren oder sogar streiten,
und
was richtig
muss
und falsch
recht
ist.
Haben?
Weil eine Person könnte diskutieren, ja, dann ist es ja viel aufwendiger, den einzuräumen und die andere Person sagt, dann ist es viel aufwendiger, das auszuräumen. Und dann geht's nur auf argumentativer
Ebene.
Danke.
Ja, okay, und das wollen wir aber nicht, weil...
Es führt oft nicht zu Verbindung. Es führt nicht zu diesem Miteinander, zum Verbinden, was zur Menschlichkeit.
Es führt nicht dazu, dass ich einander verstehe.
Ja.
Also es führt eher dazu, dass ich meine Sichtweise platzieren will, um jeden Preis, egal was da kommt. Und bei diesem drauf beharren, dass meine Sichtweise richtig ist oder die einzig richtige, gelingt es mir nicht, meinem Gegenüber zuzuhören.
Ja.
Also ich höre einfach nicht, was mein Gegenüber sagt. Ich höre vielleicht, dass mein Gegenüber etwas sagt, aber inhaltlich kann ich es nicht greifen. Mhm. Mir geht es nämlich nur darum, ein nächstes Argument zu finden, um dagegen zu schießen, zum Beispiel.
Und dann wird es wirklich oft eng, wenn ich nur eine Sichtweise habe und nur die akzeptiere und alles andere darf nicht oder ist doof oder ist falsch. Ja, dann wird es einfach eng und das führt also nicht zur Lebensbereicherung.
Genau.
Weder bei mir noch bei jemand anderen. Ja, und also statt richtig und falsch oder statt darüber zu diskutieren, was ist richtig, was ist falsch, kann man entweder wieder sich selbst mitteilen oder der anderen Person zuhören auf Gefühls- und Bedürfnisebene. Worum geht es der anderen Person? Oder ich spreche, mir geht es um Einfachheit. Mir keine Gedanken darüber machen müssen, wie ich das reintue.
Ja.
einfach.
Und ihr geht es möglicherweise um sinnvolle Zeitnutzung.
Ja, genau.
Also ich bin völlig bei der Spülmaschinenfrau. Ich mache das genauso zu Hause. Und ich feiere diese Schublade. Wirklich. Das hatten wir jetzt gerade auch erst vor ein paar Tagen. Johannes sagte, er versteht überhaupt nicht, warum die Leute diesen Steckkasten so toll finden. Er feiert mittlerweile auch diese Schublade. Ja, genau. Aber
ich kenne das auch, man darf nur nicht zu eng stecken.
Richtig. Immer schön eins Platz lassen.
Nochmal kurz zurück zum Thema Miriam. Du hast eine Formulierung vorhin gemacht, auf die ich gerne nochmal schnell zum Ende zurückkommen möchte. Dieses, ich habe das schon wieder falsch gemacht, ich bin nicht richtig, lalala. Mhm. Warum hängt das zusammen? Beziehungsweise was passiert in mir, wenn ich, also ich kenne das tatsächlich selber auch, wenn ich mir selber sage, jetzt habe ich das schon wieder falsch gemacht, also ich selber so doof mache. Und was hat das mit dem Wert, mit dem Selbstwert zu
genau.
tun?
Genau, also wenn ich mir selber sage, ich habe das schon wieder falsch gemacht, ich bin unfähig, das wird mir nie gelingen, dann bin ich total in der Abwärtsspirale. Auch wenn jemand anderes das zu mir sagt, ich werte mich selber ab, ich bin weniger wert als alle anderen. Und die Idee dahinter ist, anzuerkennen, dass es eben anders ist und man bewegt sich auf Augenhöhe. Wer entscheidet denn darüber, ob das richtig oder falsch ist? Da haben wir natürlich auch die Gesetzgebung und so weiter, die dann sagt, in diesem Kontext, im gesellschaftlichen Kontext ist es einfach erforderlich, gewisse Regeln einzuhalten etc. Aber in Bezug aufs Private oder auch das menschliche Miteinander, kann es viel besser für uns gelingen, wenn wir anerkennen, dass es eben nicht nur einen Weg gibt, sondern unterschiedliche Wege. Und diese unterschiedlichen Wege führen ja bestenfalls auch zu Kreativität und zu Wachstum und dazu zu erkennen, hey, okay, das ist nicht der Weg, der mich schnell dahin bringt, wo ich hin will, ja. aber ich habe was gelernt dadurch. Mhm. Und ich nehme das gerne auch an. Und es ist auch völlig okay, dass ich was dabei gelernt habe und dass es mir in dem Moment nicht so geglückt ist. Daraus kann ich viel mehr schöpfen, als wenn ich einfach nur mir sage, ich habe was falsch gemacht oder als wenn jemand mir sagt, du hast was falsch gemacht. Das bringt mir nichts. Eher so die Idee, hey, probier es doch beim nächsten Mal anders. Was hältst du davon? Oder hast du das schon probiert? Oder auch erstmal die Frage, ich sehe so und so ist es gelaufen. Magst du von mir hören, wie ich es gemacht hätte? Ne? Oder was so, um auch miteinander in Kontakt zu kommen und um zu signalisieren, völlig okay, was da passiert ist. Und gleichzeitig habe ich noch andere Ideen, was hältst du davon? Also sich auf Augenhöhe begegnen und anerkennen, dass man einen anderen Weg eingeschlagen hat. So.
Ja.
Stärkt einen doch auch selbst, wenn ich erkenne, hey, okay, bin ich gestolpert, hat nicht so funktioniert, probiere ich beim nächsten Mal was anderes, als zu sagen, habe ich schon wieder was falsch gemacht.
Ja, gerade.
Wie früher, meine Eltern haben es auch schon gesagt, ich bin unfähig und na so,
bringt ja nichts. Wenn man irgendwas Neues erlernt, also egal was man Neues erlernt, zum Beispiel eine Sportart oder ein Musikinstrument, man versucht irgendwas zu spielen und sagt sich dann, oh, schon wieder falsch gemacht. Mhm. Und das führt halt dahin, dass ich einfach keine Lust irgendwann mehr habe, das zu machen. Also wahrscheinlich in die Richtung, wenn es stattdessen ist, so wie es Miriam sagt, so, zu gucken, wie geht's mir und was brauche ich, damit ich es anders machen kann. Mhm. Das führt halt in eine Strategierichtung, so eine Weite von Strategien. Was kann ich beim nächsten Mal anders machen? Oder was kann ich tun, damit es mir besser geht? Weil dieses, ich habe es falsch gemacht, führt sehr, sehr wahrscheinlich dazu, dass es mir schlecht damit geht. Mhm. Traurig, verzweifelt, hilflos.
Genau.
Ja. Wir sind über die Zeit drüber und
haben wir wieder zu lange gelabert.
Wie es ist, gell? Haben wir es wieder falsch gemacht.
Haben wir es wieder falsch gemacht.
Ich bin mal total gespannt, ob wir nächstes Mal
es richtig machen.
Tschüssi. Ich danke euch, bis Ciao. Dann.
Right or wrong, I'll be with you.
Right or wrong, I'll be with you.
I'll do what you ask me to. For I believe that I belong.
I believe that I belong.
By your side, right or wrong. Right or wrong, it's gotta be.
It can't Das waren Adriano Celentano und Rita Rusic mit dem Titel Sex Without Love. Und mit diesem Titel wollte ich gewissermaßen eine Einleitung musikalischer Natur geben für unsere heutige Wissenschaftsecke, die sich mit dem Thema Fortpflanzung ohne Sex beschäftigt. Und solchen Fragen, die damit zusammenhängen und an denen man sagen kann, es gibt doch vieles in dieser Welt, was eigentlich anders ist, als man es erwartet. Ob man dann von richtig oder falsch sprechen kann, lasse ich mal offen. Auf dieses Thema kommen wir in anderem Zusammenhang in dieser Sendung noch einmal zurück. Jetzt erstmal die Wissenschaftsecke, Folge 57, Fortpflanzung ohne Sex und solche Fragen. Hier ist die Wissenschaftsecke bei Radio Frei. Neues und Interessantes aus Forschung und Wissenschaft. Und natürlich aus Technik. Aber nicht, dass ihr was Falsches denkt. Wir haben hier auch Verhaltenswissenschaft, wir haben Psychologie, was das Herz begehrt. Unsere heutige Wissenschaftsecke befasst sich mit ein paar Sonderfällen der Fortpflanzung, die nicht auf der Hand liegen und eher ungewöhnlich ausschauen. Zum Beispiel mit der sogenannten Parthenogenese, der Jungfrauenzeugung, die aber nicht den Menschen betreffen. Eine erste Meldung ist schon älter als ein Jahr und stammt aus dem Max-Planck-Institut für chemische Ökologie der Universität Jena. Sie betrifft die Einwirkung von Chemikalien auf die Fortpflanzung und es geht dabei um Ozon. Ein Gas, von dem man schon seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts weiß, dass es gesundheitsschädlich ist. Jedenfalls in den Höhen, in denen unsere Köpfe sich bewegen. Dass Ozon die Sexualpheromone von Taufliegen zerstören kann, wusste man. Wenn erhöhte Ozonwerte diese Duftstoffe zerstören, kann das dazu führen, dass das Geschlecht anderer Tiere nicht mehr identifiziert werden kann. Fliegenmännchen sind dann nicht mehr in der Lage, Weibchen und Männchen zu unterscheiden. Sie balzten daher mit beiden Geschlechtern. Jetzt sind die Forschenden aus Jena der Frage nachgegangen, ob sich die Zerstörung der Sexuallockstoffe durch Ozon auch auf die Paarungsgrenzen zwischen verschiedenen Arten auswirkt. Und das Ergebnis dieser Forschung fasste der Erstautor der Studie, Nanji Jiang, so zusammen. Ich zitiere ihn. Unsere aktuelle Studie deutet darauf hin, dass sich schon bei leicht erhöhten Ozonkonzentrationen, wie sie an Sommertagen vielerorts nicht ungewöhnlich sind, Fliegen vermehrt mit nah verwandten Arten kreuzten, was aufgrund der Unfruchtbarkeit der entstehenden Hybriden zu einem Rückgang der Insektenpopulation führen könnte. Zitat Ende. Nun setzen Taufliegen bei der Paarung nicht nur auf chemische Signale, sondern auch auf den Gesang, zum Beispiel artspezifischer Lieder, die sie mit ihren vibrierenden Flügeln erzeugen. Daneben werben viele Arten mit visuellen Signalen. Trotz dieser zusätzlichen Hilfsmittel, sagen wir mal, führte eine erhöhte Ozonkonzentration offenbar dazu, dass einige der Fliegenweibchen im Test überhaupt nicht mehr zwischen Artgenossen und Männchen anderer Arten unterscheiden konnten. Entgegen ihrer Erwartung war die Gruppe überrascht, dass bei einigen Weibchen die Unterscheidung zwischen Artgenossen und artfremden Männchen trotz möglicher anderer akustischer oder visueller Signale völlig zusammenbrach. Das könnte in Einzelfällen dazu führen, dass sich hybride Arten herausbilden, die nicht mehr fortpflanzungsfähig sind. Weil Ozon die chemische Kommunikation der Insekten in vielen Bereichen stören könnte, wollen die Wissenschaftler dies nun in weiteren Studien, zum Beispiel an Ameisen, untersuchen. Eine weitere Meldung vom Beginn des Jahres 2025 bezieht sich auf die Fortpflanzung ohne Sex, wie sie bei asexuellen Milben vorkommt, zum Beispiel bestimmten Hornmilben. Wie der Mensch hat die Hornmilbe einen doppelten Chromosomensatz. Doch im Gegensatz zum Menschen pflanzt sich die asexuelle Hornmilbe Platynotrus peltifer parthenogenetisch fort. Die Mütter produzieren Töchter aus unbefruchteten Eiern. Eine reine Frauengesellschaft also. Mit Hilfe von Genomanalysen aus einzelnen Milben konnten die Forschenden erstmals die angesammelten Unterschiede zwischen den Chromosomenkopien untersuchen und ihre Bedeutung für das Überleben der Milbe analysieren. Und warum ist das wichtig? Nun, Sex ist ein zentraler Motor der Evolution. Er sorgt für genetische Vielfalt und hilft Organismen, sich schneller an veränderte Umweltbedingungen anzupassen. Ohne Sex hingegen drohen genetische Stagnation und das Aussterben, zumindest laut gängiger Theorie der Evolution. Doch bei der Milbe Platynotrus peltifer widersetzt sich diese den Regeln. Sie existiert seit über 20 Millionen Jahren und das ganz ohne Sex. Die Männchen fehlen oder sind sehr selten und tragen nicht zum Genpool bei. Je nach dem Mechanismus, der zur Wiederherstellung des doppelten Chromosomensatzes führt, können die Nachkommen entweder alle oder einen Teil der Genvarianten der Mutter erben. Sie können also vollständige Klone der Mutter sein. Bei der Hornmilbe entwickeln sich die beiden Kopien des Chromosomensatzes aber unabhängig voneinander und schaffen dabei einen experimentellen Raum, in dem neue genetische Varianten entstehen können, während gleichzeitig wichtige Informationen bewahrt bleiben. Ein besonders bemerkenswerter Unterschied zeigt sich darin, welche Kopien der Gene wie stark aktiv sind. Diese Unterschiede ermöglichen eine schnelle Reaktion auf Umweltveränderungen und verleihen einen selektiven Vorteil. Hinzu kommt noch horizontaler Gentransfer. Gemeint ist damit die Weitergabe bzw. Aufnahme genetischen Materials außerhalb der sexuellen Fortpflanzungswege. Dieser horizontale Gentransfer, bei dem Gene sogar von artfremden Organismen übertragen werden können, funktioniert wie das Hinzufügen neuer Werkzeuge zu einem bestehenden Werkzeugkasten. Im September 2025 meldete Spektrum der Wissenschaft eine ganz andere Variante der Evolution und der Fortpflanzung bei Ameisen und überschrieb den Artikel mit zwei Worten: Verrückte Evolution. Was hatte man da nun herausgefunden? Auch hier zunächst nur ein Satz aus diesem Artikel. Eine in Europa weit verbreitete Ameisenart bricht mit einem grundlegenden Prinzip der Biologie. Ihre Königinnen können männliche Nachkommen zeugen, die einer völlig anderen Art angehören. Königinnen der iberischen Ernteameise, Messor ibericus, die ich jetzt nur noch einfach Ibericus nenne, weil es sonst zu lang wird, sind sexuelle Parasiten, die auf das Sperma von Männchen der Ameisenart Messor structor, die nenne ich jetzt nur noch Struktor, angewiesen sind. Sie nutzen dieses Sperma, um eine Armada robuster Arbeiter zu erzeugen, die dann Hybriden beider Arten sind. Ibericus-Königinnen können in Abwesenheit nahegelegener Struktorkolonien sogar männliche Ameisen dieser Spezies klonen, indem sie Eier legen, deren Zellkerne ausschließlich DNA von Struktor enthalten. Das Forscherteam um Jonathan Romiguier von der Universität Montpellier bezeichnete das als eine, ich zitiere, absolut fantastische und bizarre Geschichte der Biologie, die Dinge ermöglicht, die fast unvorstellbar erscheinen. Zitat Ende. In vielen Teilen Europas leben iberische Ernteameisen gemeinsam mit Struktor, was den Ibericus-Königinnen historisch eine reichliche Versorgung mit den artfremden Männchen zum Paaren bot. Doch Romiguier und seine Arbeitsgruppe bemerkten etwas Seltsames auf der italienischen Insel Sizilien. Sie fanden überall iberische Ernteameisen, aber keine einzige Kolonie von Struktor, über die frische Männchen für die Paarung hätten kommen können. Als die Forscher die Kolonien der iberischen Ernteameise untersuchten, entdeckten sie zwei sehr unterschiedlich aussehende Ameisentypen. Genetische Analysen bestätigten, dass die Kolonien sowohl Individuen von Ibericus als auch von Struktor enthielten, obwohl es letztere hier mangels Populationen gar nicht geben dürfte. Doch die Königinnen der iberischen Ernteameise können Struktorameisen, um eine konstante Versorgung mit deren Sperma sicherzustellen, klonen. Sie paaren sich dann mit diesen geklonten Männchen, um hybride Arbeiter zu erzeugen, die sich um die Kolonie kümmern, etwa beim Nestbau und bei der Nahrungssuche. Effektiv habe Ibericus die verwandte Spezies und deren Genom im Lauf ihrer gemeinsamen Geschichte domestiziert, sagt Romiguier. Die Abstammung zweier verschiedener Arten von einer Königin führt nun allerdings noch zu einer weiteren Besonderheit. Setzt man nämlich die von Ibericus geklonten Struktorameisen in eine normale Kolonie von Struktor, dann werden diese Klone getötet, obwohl sie nahezu identisch sind. Die Klone tragen die Pheromone ihrer iberischen Verwandten und werden daher als Feinde behandelt. Ein weiterer Unterschied: obwohl die Klone nur Struktur-DNA in ihren Zellkernen tragen, enthalten ihre Mitochondrien, die Energiezentren der Zellen, DNA von Ibericus. Wunder der Natur. Eine andere Ameisenart kommt dagegen nicht nur ganz ohne eigene Männchen aus. Sie braucht auch keine Arbeiterinnen. Wie das funktioniert, hat eine deutsch-japanische Forschungsgruppe um den Zoologen Jürgen Heinze von der Universität Regensburg herausgefunden. Und wie bei einer solchen Art die Fortpflanzung gelingen kann, ist wahrhaft spektakulär. Diese Art heißt Temnothorax kinomurai. Und bei ihr geht Fortpflanzung so. Die Königinnen dieser Ameisenart überfallen zunächst Ameisenstaaten der verwandten Art Temnothorax macora. Sie töten deren jeweilige Königin und einige Arbeiterinnen, übernehmen deren kleinen Staat und legen unbefruchtete Eier ab. Diese werden von den restlichen Arbeiterinnen des überfallenen Staates ausschließlich zu neuen Königinnen der Art Temnothorax kinomurai aufgezogen. Möglich macht dies die sogenannte Jungfernzeugung, bei der sich aus unbefruchteten Eiern Nachkommen entwickeln. Temnothorax kinomurai ist damit die erste bekannte Ameisenart, bei der es weder Arbeiterinnen noch Männchen gibt, wie das Forschungsteam im Fachjournal Current Biology berichtet. Manche parasitären Ameisenarten haben also offenbar die Arbeiterinnenkaste verloren, nicht aber die Männchen. Die Königin dringt dann in die Nester anderer Arten ein, um die dortigen Arbeiterinnen für sich arbeiten zu lassen. Bei einigen wenigen Gruppen vermehren sich laut Studie weibliche Tiere ohne Männchen durch Parthenogenese und hätten dann auch noch eigene Arbeiterinnen. Eine ähnlich verblüffende Variante der Fortpflanzung